Dissidenz als Chance für Poesie. Und das passt wie kaum ein anderes Wort, das wir in dieser Preisrede gehört haben, auf dieses Buch. Denn es geht natürlich hier um Dissidenz. Es geht um eine politische Dissidenz im Brasilien der 1960er bis 1970er Jahre. Sie wissen, 1964 der Beginn der Militärdiktatur, die dauerte bis 1985. Und in diese Zeit fällt dieses Buch. Und der Autor hat wirklich, das muss man sagen, bei aller Bitterkeit, aus dieser Epoche und gerade aus diesem Buch ganz ungeheures, poetisches oder fast lyrisches Potenzial geschlagen. Und das ist die große Kunst, ohne auch nur ein einziges Mal in Kitsch zu verfallen. Also wie gewinnt man lyrischen Schmerz aus solchen Erfahrungen? Das ist eines der Themen, die uns heute beschäftigen werden. Und ich bin sehr froh, dass wir neben Bernardo Kitschinski auch Sarita Brandt hier begrüßen dürfen, die diesen Roman uns erst zugänglich gemacht hat durch die Übersetzung ins Deutsche. Und ich habe ein bisschen ins Original geschaut und kenne diese Übersetzung natürlich ganz besonders gut, in der dieser Schmerz und diese Poesie auch 1:1 durchscheint. Es ist also eine ganz wunderbare Übersetzung, das will ich direkt hier zu Anfang mal sagen. Und mit diesem schlechten Gewissen, das ich gerade umrissen habe, möchte ich dann Bernardo Kitschinski eines fragen. Ich habe sein Werk gelesen im Vorfeld, Monate vor der Frankfurter Buchmesse, an der er ja auch teilnahm als einer der Gäste aus Brasilien, die nach Deutschland kamen. Und ohne ihm schmeicheln zu wollen, finde ich doch, dass dieses Buch, und das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern ich denke es seit Monaten, das Beste ist von denen, die zumindest ich gelesen habe im Umfeld dieser Buchmesse von den brasilianischen Büchern. Und ich möchte ihn fragen, wie er denn die jüngere brasilianische Literatur sieht. Vielleicht hat er auch einiges gelesen, und wenn er so ein bisschen einen Abriss macht mit der brasilianischen Literaturgeschichte und vielleicht so ein Resümee zieht seiner langen Leseerfahrung, 1937 geboren, durch sehr bewegte Zeiten in Brasilien gegangen, durch sehr kulturell starke Zeiten natürlich auch, dann würde ich gerne von ihm wissen, was sein Eindruck ist jetzt von der jüngsten brasilianischen Literatur und was seine literarischen Ideale, möchte ich es mal nennen, sind und wie sich das so mit zueinander verhält. Wenn Sie auf die Gegenwart schauen, auf die brasilianische Vergangenheit, das als einstimmende Frage dann auch zu Ihrem Werk.
Bem, boa tarde a todos.
Guten Tag.
Nós não temos hoje.
Wir haben heute nicht Autoren.
Uma literatura da dimensão da que tínhamos.
Mit der Dimension, die wir in der Vergangenheit schon gehabt haben. Aber wir haben eine neue Generation, die sehr zahlreich ist, junge Autoren. Ich bin überzeugt, dass ein paar von denen ganz große Autoren werden. Und ein paar sind schon sehr überraschend heutzutage. Aber es ist noch eine Literatur,
pouco profunda,
die noch nicht tiefgreifend ist. Die Werke, die ich gelesen habe, das heißt, dieses Zusammenspiel von Arbeit, Sprache und Inhalt gibt es, aber das sind sehr selten. Das heißt, eine neue Generation, sehr zahlreich, praktisch viele, viele neue Autoren, vier neue Schriftsteller sind entstanden, aber wir haben noch keine, die, wo wir sagen könnten, das ist der Schriftsteller der Zukunft.
Also der große Autor ist noch zu wünschen, auf den warten die Brasilianer. Das ist eine These, die vielleicht in Teilen doch ganz gut es umschreibt. Und umso froher bin ich, dass ich diesen Autor, dass wir Bernardo Kitschinski hier begrüßen können, der diesen ganz wunderbaren, muss man sagen, wunderbar, obwohl es ja ein harter, ein trauriger Roman ist, der diesen dennoch so wunderbaren Roman geschrieben hat, der von dieser Epoche der Militärdiktatur handelt. Und ich möchte ihn fragen, die Diktatur ist ja jetzt 20 Jahre nahezu zu Ende, 1985 offiziell zu Ende gegangen, so kann man es formulieren. Sie hatte eine lange Auslaufphase von der großen Härte der späten 60er Jahre über die frühen 70er und dann so allmählich wurde sie milder. Was hat Sie bewogen, diesen Roman jetzt erst zu schreiben? Es ist ja schon eine ganze Weile her. Brauchten Sie diesen Abstand oder wie kam es, dass es erst jetzt oder dass Sie jetzt veröffentlichten?
Bom, como se trata de uma história,
weil sie meine Geschichte von meiner eigenen Familie, ich hatte keine Gelegenheit, früher das zu schreiben.
Do momento.
Ich wollte auch eine Kritik an die Universität Brasiliens, eine akademische Kritik oder eine journalistische Kritik. Ich dachte, dass durch die Literatur diese Kritik viel deutlicher wäre.
Das heißt,
ein Krimi geschrieben und ich versuche dann alles zu sagen, was falsch an der Uni läuft in Brasilien durch ein Krimi. Das heißt, ich brauche nicht nachzuweisen, ich kann ja ausdenken, was ich will, und deswegen bin ich das, deswegen bin ich auch Schriftsteller geworden. Das heißt, ich hatte Zeit, ich war Rentner, ich war pensioniert, und dann habe ich dann mich an das Schreiben gewidmet. Und dieses Buch über die Kritik an die Universität wird erst später veröffentlicht.
Das ist ein zufälliger Anlass, hat es mit dem Älterwerden zu tun, und dann steht man da und ist in Rente, und was macht man? Ja, man schreibt mal eben einen Roman und dann noch so einen guten. So kann es auch gehen. Das ist Literaturgeschichte von unten nahezu. Ich möchte Sie aber, bevor ich Sarita Brandt einbinde in dieses Gespräch, noch eines fragen, nämlich, was waren Ihre Quellen für diesen Roman? Sie haben es erwähnt, Sie haben diese Zeit selbst erlebt. Selbsterlebtes ist drin, biografisches, autobiografisches vielleicht. Was noch, was haben Sie zusätzlich reingenommen an Material, um diesen Roman zu schreiben?
Bom, eu além da minha história pessoal,
meine persönliche Geschichte, die mit dem Roman sehr eng verbunden ist, ich hörte und höre noch heute die Geschichten, die meine Freunde mir erzählen. Es ist sehr schwer, wenn ein Schriftsteller sich was ausdenkt aus dem Nichts. Und ich denke immer, oder ich schreibe nach den Geschichten, die mir erzählt wurden. Und vielleicht nach K. habe ich mir gedacht, dass mir vielleicht eine besondere Rolle zu spielen hatte. Ich habe dann eine Sitzung von dieser Kommission der Verdade, das heißt, die Wahrheitsfindenden Ausschuss, und habe ich dann gehört, was die Leute zu berichten haben. Und ich habe dann aufgeschrieben, verschiedenen über diese Zeit. Und praktisch habe eine Epoche abgeschlossen. Und ich war dann auch langsam müde. Aber das ist eine Thematik, die ein bisschen vernachlässigt wird von der neuen Literatur in Brasilien. Diese jungen Menschen, die heute schreiben, die schreiben nicht über diese Zeit. Die schreiben nicht über die Diktatur, über die Tote, die verschwunden. Nein, die schreiben über den Alltag, über die Freundin, über der Mutter, mit der sie ein schlechtes Verhältnis haben, über den Psychologen und so weiter, über den Alltag. Und das weckte meine Aufmerksamkeit. Diktatur in Brasilien ist praktisch schon Geschichte geworden. Eine lange, lange, lange Geschichte. Kaum jemand denkt noch an diese Literatur.
Aufarbeitung, die dennoch in eine poetische Richtung ausschlagen kann. Sarita Brandt, wir hatten uns vor einigen Tagen ja unterhalten über dieses Buch und über Bernardo Kuczynski, und Sie hatten mir gesagt, Sie übersetzen eigentlich sehr ausgewählt und am liebsten intensive Texte. Was verstehen Sie unter einem intensiven Text, und was hat Sie dazu gebracht oder bewogen, jetzt auch diesen Text zu übersetzen? Was hat Sie persönlich beeindruckt an diesem Buch?
Ja, ich bin immer auf der Suche nach solchen intensiven Texten. Es ist schwer zu sagen, was ein intensiver Text, ein dichter Text ist. Es hat natürlich etwas mit der poetischen Sprache zu tun, aber auch damit, dass nicht zu viel Abfall drin ist. Meistens ist es so, bei einem dicken, fetten Roman, da können Sie die Hälfte in den Papierkorb werfen, denn das merkt man sofort beim Lesen und das irritiert mich. Das möchte ich nicht. Ich möchte einen guten Text, der etwas aussagt. Und so war es per Zufall. Ich war also auf der Suche, ein oder zwei Jahre vor der Buchmesse, da weiß jeder Übersetzer, es wird viel übersetzt aus dem brasilianischen Portugiesisch. Und ich las einiges, mich hat nichts so recht überzeugt, muss ich auch sagen, bis mir dann ganz zufällig dieses Buch in die Hände fiel. Und da, ich kann es nicht anders sagen, wusste zutiefst, dieses Buch muss es und wird es auf Deutsch geben. Und ab dann begann die Geschichte.
Dieser Roman, es ist eine Atmosphäre der Angst, in der der Protagonist, in der der Vater lebt, in der auch die Freundin der Tochter leben. Sie sprechen leise, sie haben Furcht, diese Wände könnten Ohren haben, sie könnten löchrig sein und alles, was sie sagen, wird gegen sie verwendet. Es ist eine Atmosphäre der absoluten Macht, der die Menschen, der die Brasilianer damals unterworfen sind. Und wir kennen das natürlich auch in Deutschland, 33 bis 45, wir kennen es auch später bis 89 im östlichen Teil des Landes. Aber ich möchte noch mal von Bernardo Kaczynski hören, wie haben Sie damals diese Zeit empfunden? Wie war die Atmosphäre in Brasilien, diese totalitäre und totale Macht? Wie können Sie das beschreiben? Wie war das?
Die brasilianische Diktatur war ein bisschen zwiespältig. Einerseits die Militärs versuchten, ein Gesicht der Demokratie zu bewahren. Das Parlament war mal geschlossen, mal geöffnet. Es gab regelmäßige Wahlen. Aber die Leute, die Parlamentarier, die in der Opposition waren dann rausgeschmissen. Und das war eine Pseudodemokratie, aber es gab auch eine andere Seite. Es gab eine repressive Maschinerie, die brutal, die grenzlos war. Und das hat man die Welt kaum gesehen bis dahin. Und obwohl sie die Macht ausübten auf kleinere Gruppen, nicht auf die allgemeine Gesellschaft, das heißt, es gab keine Grenze. Das heißt, war alles erlaubt. Töten, die Leute zerstückeln, die Stücke ins Meer zu werfen. Es gab keine Grenze, es gab kein Limit für diese Repression. Das heißt, natürlich hat eine Auswirkung auf die Bevölkerung. Die Bevölkerung lebte unter Angst. In dieser Diktatur in Südamerika, in Brasilien, Chile und Argentinien ist entstanden diese Idee, dieses Vokabel des Verschwundensein. Das heißt, der Mensch verschwindet, gibt es nicht mehr. Und das bringt in der Gesellschaft eine Angst, die davor nicht bekannt war. Das heißt, es gibt einen Mensch und der Mensch verschwindet. Und es bringt nichts, wenn wir jemanden fragen. Wir wissen auch gar nicht, an wen wir uns richten sollten, wen wir befragen sollen. Wir wissen gar nicht, was mit den Leuten geschehen ist. Das sei genau ist geschehen in dieser Diktatur von 64 bis 74, Brasilien, Chile, Argentinien, Uruguay und in kleineren Maße auch Paraguay.
Es war eine sehr bewegte Epoche. Auch Brasilien hatte ja in der Tat sein 68, das Jahr 1968, das kulturell unter ganz ähnlichen Vorzeichen stattfand wie in Westeuropa und auch Amerika. abgesehen von der Literatur, von der Diktatur, aber ich spreche jetzt von der Kultur. Die ganzen Bewegungen, Psychoanalyse, Hermann Hesse wurde übersetzt damals, die ganzen Franzosen, Bataille, Barthes, Foucault, der frühe Foucault, all das hielt Einzug auch in Brasilien, wurde damals übersetzt, Soziologen, Weber, diese ganzen Leute kamen damals auch nach Brasilien. Und können Sie so ein bisschen auch die, ich habe den Eindruck, so absurd es klingt, aber es war auch in gewisser Weise eine kulturelle Aufbruchsstimmung, trotz aller Repression durch das Militär. Wie haben Sie diese Kultur der damaligen Zeit empfunden?
Meine Sicht, es gab eine Kulturrevolution, in den Jahren vor dem Militär-Coup. Das heißt, einer der Gründe von diesem Militär-Coup, das war genau diese Kulturrevolution zu stoppen. Es gab die Alphabetisierung der Erwachsenen nach der Methode von Paulo Freire. Und es war praktisch eine Politik der Regierung. Und das ist zum Teil auch begründet mit der Alphabetisierungskampagne von der kubanischen Revolution. Es gab Theaterstücke, die Studenten an die kleine Gemeinde, an die kleine Dörfer. Es gab einen neuen Kino, Cinema Novo, das neue Kino, Glauber Roche, Antonio Pereira dos Santos und so viele andere. Es gab was, ein Aufbruch, einen kulturellen Aufbruch, aber es gab ein Manifest für diese grundsätzliche Reformen, die Landwirtschaftsreformen, Erziehungsreformen, aber das ist alles gestoppt worden von dieser Militärschlag. Aber kurz danach das war in der Universität. Die größten Denker von der Universität wurden entlassen. Cerveiro, Mário Schemberger, Nutritionist, Ernährungswissenschaftler und so weiter. In alle Gebiete, Soziologen, das waren Hunderte von Professoren, Hundert von Akademikern, die dann entlassen wurden von der Universität. Und danach kam eine Zeit der intellektuellen Armut. Das heißt, eine Sparsamkeit in der Kultur. Eine große Armut im kulturellen Bereich, das war die Folge von dieser Maßnahmen. Danach, viel später, am Ende der 70er Jahre, gibt es einen gewissen Einfluss von einer neuen Soziologie, französischer Ursprung, dieser Mai 68, und auch die Feminismus hat Einzug.
Wenn Sie so etwas lesen im portugiesischen oder im brasilianischen Original, je nachdem, und dann das übersetzen, hilft Ihnen da die Nähe, auch die persönliche, die biografische Nähe zu diesem Land? Sie sind selbst ja in Brasilien geboren, dort aufgewachsen. Ist das hilfreich, wenn Sie so einen Text übersetzen, oder würden Sie sagen, nee, das könnte ich auch machen, wenn ich damit gar nichts zu tun hätte? Klingt da etwas an? Wie war Ihr Erlebensprozess bei diesem Übersetzen?
Da klingt auf jeden Fall etwas an. Ich war 1964 in Brasilien, da war ich noch relativ jung, ich ging zur Schule und begriff nicht so ganz, was da vor sich ging. Aber 68 war ich Studentin, war in São Paulo. São Paulo war das Zentrum der brasilianischen Studentenrevolution. Ich studierte Philosophie, die philosophische Fakultät war der Inbegriff des Widerstands. Und ich hatte sehr viele Kollegen und Bekannte in São Paulo, die involviert waren, die im Untergrund waren, die auf der Flucht waren. Verschwunden waren sie damals noch nicht, das kam später. Aber ich kenne zwei oder drei Personen, die auf der Liste der spurlos verschwundenen Personen in Brasilien stehen. Insofern war diese Thematik für mich nicht neutral. Ich konnte es gar nicht auseinanderhalten. Ich war selber mit involviert. Ob das den Übersetzungsprozess erleichtert oder nicht, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Auf jeden Fall hat es mich motiviert. Es hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich muss dieses Buch übersetzen. Und abgesehen davon hat es mich natürlich von seinem Aufbau, von der Form, von seiner literarischen Qualität her einfach überzeugt. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich es nicht übersetzt. Also es geht nicht nur in einem literarischen Werk um die Story, um den Plot, um was auch immer. Das kann mir egal sein, selbst wenn ich persönlich involviert bin. Aber um die künstlerische Form, um die Aufarbeitung. Und das, finde ich, hat Kuczynski auf eine hervorragende Art und Weise gelöst. Er hat dadurch, wie er selbst gesagt hat, seine eigene Geschichte aufgearbeitet, überwunden. Und ein bisschen war es auch so bei mir, durch das Übersetzen.
Die Poesie dieses Romans besteht nicht oder ganz wesentlich in seiner Vielstimmigkeit. Es ist ein sehr dünnes Buch, aber doch ein sehr, sehr vielstimmiges. Das heißt, es kommen eine ganze Menge verschiedene Perspektiven zum Klingen und zum Schwingen. Wir haben bis jetzt die Perspektive der Opfer, wir werden gleich noch andere Perspektiven, die der Täter hören. Es ist ein vielstimmiges Buch und jeweils auch mit ganz eigenen Stimmen. Und ich möchte Bernardo Kuczynski fragen, wie er es vermocht hat, diese Stimmen miteinander ja sozusagen zu einem Konzert zu vereinigen. Viele einzelne Stimmen, ja auch ganz unterschiedliche Stimmen, von unterschiedlicher Sensibilität auch, die brachiale Gewalt der Schergen des Regimes, dann gegen die Zerbrechlichkeit des Vaters natürlich, gegen die Vorsicht der Untergrundkämpfer. Wie haben Sie das zusammengefügt und wie haben Sie auch, sagen wir mal, diese verschiedenen Tonlagen, die es ja gegeben hat in diesem Roman, erfasst? Was waren da die Quellen, aus denen Sie sich inspiriert haben? Eigene, war es gelesen? Es war sicher auch ein ganz eigenes sprachliches Universum, in dem Sie damals gelebt haben.
Und das sind 8 Stimmen, die ganz deutlich sind, aber es gibt auch andere Stimmen. 2 Faktoren sind besonders wichtig. Erstens habe ich das Buch geschrieben als Erzählungen. Das heißt, jeder Kapitel ist selbstständig und es gibt eine Erzählung, die ganzen Kapitel miteinander verbinden. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Erzählung geschrieben habe, habe ich dann in die Haut diese Darsteller und habe ich dann die Stimme wiedergegeben. Das heißt, die Erzählung macht, dass es möglich ist, dass diese Stimme und danach ist diese Stimme, danach die andere Stimme. Der erste von dieser Erzählung habe ich geschrieben, als ich noch keine Ahnung hatte, wie das Buch sich weiterentwickelt. Ich habe Erzählungen von meinem Vater überarbeitet. Mein Vater war ein sehr lustiger Mensch, sehr humorvoll. Und dann hatte ich diese Erzählung, ein Monolog, die Geliebte von den Schergen. Das heißt, es ist eine Geschichte, die Geschichte, die unglaublich wird. Das heißt, die Geliebte gehört zu einer Familie, die gegen die Diktaturen gekämpft haben. Und diese Frau, um ihren Bruder zu retten, wird dann Geliebte von einer der Verbrecher. Das ist ganz schlimm, die Geschichte. Und dann, ich habe versucht, dann diesen Monolog fortzusetzen. Und dann hatte ich dann diesen Monolog praktisch als Brücke, das heißt von Anfang zu Ende. Nach diesen Monologen und dann nach verschiedenen Kapiteln habe ich dann gesehen, dass ich ein Buch in meinen Händen hatte, dass ich praktisch einen Roman daraus machen könnte. Das heißt aber, wie ich geschrieben habe, ich versuchte mich in die Haut zu stecken von denjenigen, die ich dann beschrieben haben. Und dann habe ich versucht, mich dann auszudrücken, wie ich meinte, dass derjenige sich ausdrücken würde. Das war die Methode, die ich dann benutzt habe, um das Buch zu schreiben.
Und ich möchte jetzt doch vielleicht mal, wenn ich denn darf, Bernardo Kuczynski, Ihnen eine persönliche Frage stellen. Sie haben es ja in dem Buch, das weiß man, es ist oft geschrieben worden, deswegen darf ich es ja auch sagen, Sie haben das Ganze ja etwas verfremdet. Sie selbst haben Ihre Schwester damals verloren, unter sehr vergleichbaren Umständen. Im Buch spricht, oder ist es die Tochter des Protagonisten, so lange Zeit später, wie empfinden Sie heute diese Phase? Was ein Verhältnis für einen emotionalen Nachklang hat diese Zeit, gerade im Hinblick auch auf die, die damals an der Macht waren? Brasilien hatte ja einen sehr langen Aushandlungsprozess hinter sich. Jetzt erst vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren ist die Wahrheitskommission in Kraft getreten, die also diese Fälle aufarbeitet. Vorher ging es nicht, weil eben die Militärs die Macht freiwillig aus der Hand gegeben haben. Deswegen waren Verurteilungen und Aufklärungen nicht so sehr möglich, wie es hätte sein müssen. Jetzt allmählich ist es möglich. Was empfinden Sie heute, wenn ich Sie das fragen darf?
Bom, os militares,
die Militärs
ainda não querem admitir que cometeram as atrocidades.
Wollen wir noch nicht zugestehen, dass sie diese Atrocitäten in der Vergangenheit begangen haben. Das ist ein Problem, der noch gelöst werden muss in Brasilien. Vor ein paar Wochen dieser Wahrheitsfindungsausschuss hatte den Streitkräfte beauftragt, ob diese Streitkräfte praktisch eine Entfremdung der Macht ausgeübt haben. Das heißt, eine euphemistische Form zu fragen, ob es Tortur gab. Es gab keine Machtentfremdung, keine Übung des Machtentfremdung. Das war eine zynische Antwort. Und das heißt, es gab dann eine Lüge, eine zynische Lüge. Es gibt Nachweise, hundert von Nachweisen, Leute, die gesagt haben, ausgesagt haben, es gibt dann Tonaufnahmen, es gibt Sachen, die noch nicht gelöst werden. Meiner Meinung nach wird auch nicht gelöst werden. Alles kehrt unter den Teppich. Es wird alles minimalisiert. Keiner, der Tortur ausgeübt habe, keiner der Repressionsmenschen ist vor Gericht aufgetreten. Nicht mal diejenige, die auch diese Akten der Gewalt nach der Zeit von der Diktatur. Wir haben zum Beispiel vor kurzem jemanden, der ähnlich wie hier beim Reichstag, wo der Brandstifter derjenige war, der dann angeschuldigt wurde, hatten wir so einen ähnlichen Fall auch in Brasilien. Wir haben auch noch diese reaktionäre Kraft. Das heißt, gibt eine Selbstjustiz. Das heißt, eine elitistische Justiz. Es gibt tiefgreifende Probleme in Brasilien, die noch nicht gelöst wurden. Das heißt, die Fortsetzung von der Ausübung von Gewalt seitens der Polizei, das ist auch ein Problem, das noch nicht gelöst wurde. Wir haben auch einen Rest von der Diktatur, der noch nicht gelöst wurde.
Wir sollen so allmählich zum Ende kommen. Deswegen möchte ich direkt im Anschluss noch eine Frage an Sie stellen. Das wird dann die letzte sein. Nämlich die, wie Sie denn das Erbe, sofern es denn eines gibt, das politische Erbe des Widerstands in Brasilien, das Stichwort 68 und folgende, bewerten. Kann man sagen, dass es das Land in gewisser Weise, also der Widerstand, auch politisch vorangebracht hat, wenn man überlegt, Fernando Henrique Cardoso, der vorletzte Präsident Brasiliens, gehörte dem linken Lager in Brasilien an, gehörte auch indirekt zumindest zur Opposition. Präsident Lula da Silva war Gewerkschafter, hat große Streiks in dieser Zeit organisiert und geführt. Sie selbst haben ja auch mit ihm zusammengearbeitet. Und Dilma Rousseff, die jetzige Präsidentin, war ja auch im Widerstand aktiv, war ja auch in Haft eine Zeit lang, hat es überlebt. Glauben Sie, dass von da aus diesem Geist sich etwas rübergerettet hat in die Gegenwart? Wie sehen Sie das politische Erbe, wenn Sie ein Resümee ziehen wollten?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage gut verstanden habe. Als diese Volkskräfte an die Macht kommen, haben eine große Verantwortung zu tragen und haben eine Vision, eine veränderte Vision. Das heißt, die historische Aufgabe ist eine Förderung von den Armen, das heißt Arbeitsplätze schaffen, bessere Erziehung, bessere Gesundheit, bessere Verkehrswesen. Und die Regierung von Lula und von Dilma haben sich konzentriert auf diese Art von Aktionen, bessere Bildung, bessere Gesundheit. Und für diese Art von Aktionen, diese Militärkomponente war ein Problem und keine Lösung. Das heißt, ein Streit mit den Militärs wurde praktisch diese soziale Ambition, diese soziale Ziele in Gefahr bringen. Es gab keinen Anstand, das heißt, um die Leute ins Gefängnis zu bringen, diese Militärs, das heißt, wie man in Uruguay, in Argentinien, auch in anderen Ländern. Das war nicht möglich in Brasilien. Das heißt, diese Volkskräfte waren dann so konzentriert in diese Politik. Die Diktatur in Brasilien am Anfang hat praktisch die Gesellschaft als Ganze traumatisiert, aber im Laufe der Jahre war traumatisierend von kleineren Gruppen. Die Gesellschaft als solche, als Ganzes, war nicht traumatisiert. Es gab doch dieses Wirtschaftswunder, das heißt im Gedächtnis der Leute. Es gibt sonst nicht Spalt. Das heißt, Diktatur war nicht so schlimm, wie sie dargestellt waren. Das heißt, und dann die Reaktionäre, die rechte Presse hat natürlich diese Theorie auch unterstützt. Und dann es gab keine ideologische Kraft, die dafür gekämpft hat, um diese ganzen Leute in Gefängnis zu stecken. Und die Leute, die neue Politiker haben sich mehr engagiert für die Sozialpolitik, das heißt bessere Bildung und so weiter und so weiter.
Ambiguität des Erbes. Hier ist es aufgezeigt, wie es dazu kam, der kleine Kreis derer, die ganz hart betroffen worden sind von der Militärdiktatur. Der überwiegende Teil der Bevölkerung, so haben wir es gerade gehört, hat das Ganze ganz gut überstanden. Und es ist schön, dass man jetzt sehen kann, dass Brasilien in eine lichtere Zukunft, in eine lichtere Gegenwart getreten ist. Derzeit sehen wir es auf der Fußball-WM. Entspannte Gesichter, das Erbe liegt weit zurück und das ist ja auch ganz schön so. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen beiden, Sarita Brandt und Bernardo Kuczynski, für Ihre Auskunft, für Ihr Lesen und Ihnen für Ihr Interesse. Es geht jetzt direkt weiter mit dem nächsten Ausflug in die Weltliteratur und Sie werden sehen, auch anderswo gibt es Probleme. Es gibt leider viele Probleme, aber da müssen wir durch. Ganz herzlichen Dank.